Es ist für mich natürlich immer wieder eine Freude, hier auf die Barke zu fahren. Jetzt kommt bei mir da ständig die Frage, ob ich hier ins Internet einsteige. Genau. Schweizerdeutsch. Ich bin gerade ein bisschen Schweizerdeutsch. Ist gut? Verstehen alle. Ja. Vielleicht kennt ihr auch so Orte, wo so wie Wendepunkte sind in der Geschichte. Also, zum Beispiel die Rütliwiese. Kennt ihr, oder? Wer war schon mal auf dem Rütli? Mal dort reinschauen. Jetzt weiss ich nicht, ist eigentlich PowerPoint funktioniert? Sollte sie gehen? Ich einfach. Ah, perfekt. Ja, genau. Also, jetzt könntest du die nächste Folie machen. Ah, selber, das ist immer gut. Ja. Dann hat man Kontrolle. Gut, manchmal ist das auch nicht so gut, aber naja. Genau. Eben, der Rütli-Schwur ist ja der Ursprung von der Schweiz, oder? 1291, man weiß es ja, oder man weiß es ja. Ja, man vermutet, dass es so war, ist dazumal. Das ist ja nicht sicher in der heutigen Geschichte, der Historik, genau. Dann nachher ein anderer Moment war so der Versailler-Vertrag, ist vielleicht für euch auch so ein Begriff, oder? Versailler-Vertrag, schaut mich alle ein bisschen komisch an. Mir würde es vermutlich gleich gehen. Ich bin einfach so ein bisschen geschaut, wo es die geschichtsträchtigsten Momente gehabt. Versailler Vertrag ist nach dem Ersten Weltkrieg, dem schrecklichen, schrecklichen Krieg. Wir sind jetzt gerade in Frankreich in der Ferien und wir sehen überall die Monumente, Kriegsdenkmäler mit diesen vielen Toten. Und das hat so ein den Schluss von dem ganzen festgemacht. Versailler Vertrag ist aber unter anderem auch der Anfang vom Zweiten Weltkrieg, weil die Deutschen sehr schlecht abgeschlossen haben in dem Zusammenhang. Und darum weiss man jetzt nicht, ob das etwas Gutes war oder ja, ich glaube es eher etwas Schwieriges war. Aber auch ein Ort, wo geschichtsträchtige Entscheidungen getroffen worden sind, die Auswirkungen hatten, bis heute kann man mal so sagen. Also ähnlich wie 1291. Weiss nicht, kennt ihr noch so geschichtsträchtige Orte? Es hat mir mal, denke ich, mal so ein Dialog reinzukommen. Da. Kommt euch etwas in den Sinn? Schweizer Geschichte, Weltgeschichte. Komm, jetzt gibt es sicher immer noch etwas. So ein bisschen Hirnzellen. Ja. Geschichtsunterricht, was haben wir recht noch gehabt? Also mir ist zum Beispiel in die Schlacht bei Bibracte. Das ist auch sehr geschichtsträchtig, ja, weil dort hat sich entschieden, dass dann nachher die Helvetier eben in dieser Region geblieben sind. Die Römer haben dort dafür gesorgt, ja, zum Beispiel. Kappelersuppe, genau. Der Krieg mit dem Zwingli, oder der Zwingli, glaubst du, dann nachher? Nein, doch nicht. Ja, die Suppe ist. Es ist für den Fall, man hat eine Suppe gegessen, dass dann versöhnt worden ist, ja, dass man dann die Versöhnung gefeiert hat, genau in dem Sinn. Isaac, ja, ist auch ein geschichtsträchtiger Moment gewesen. Wir kommen dann also auf die biblischen geschichtsträchtigen Momente. Einen schaffen wir noch. Ja, genau, das ist sehr. Ja, hey. Ja, wo wir heute wirklich gerade auch in einer Situation drin sind, wo wir merken, hey, das. Ja, schwierig. Aber es war 1948 und das hat massive Auswirkungen gehabt. Es gibt auch in der Bibel natürlich so Regionen, die sehr geschichtsträchtig sind. Zum Beispiel Jericho im Alten Testament, oder, wo das Volk Israel eingezogen ist ins verheißene Land und hat müssen Jericho erobern. Oder natürlich Jerusalem. Das ist bis heute ein geschichtsträchtiger Ort. Leider durfte ich selber noch nie dort sein. Mich würde es mega gelusten. Einfach die Finanzen und was haben wir alles dort dazu gehabt. Dort konkret in Jerusalem Golgatha ist natürlich ein extrem geschichtsträchtiger Ort, kann man durchaus sagen. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen anderen so geschichtsträchtigen Ort, der eben dann nachher auch Auswirkungen hat, bis heute, sagen wir, das kann man wirklich so sagen. Und ich würde gerne mit dem euch nachgehen. Auch wenn es über 3000 Jahre her ist, hat das Auswirkungen in unser Leben hinein. Heute, hier. In Bargen. Und ich weiss nicht, ob ihr den Ort kennt. Pi Hachirot. Noch nie gehört. Piachiroth, kommt. Liegt in Ägypten, nach Migdol, vor dem Meer. Nie gehört. Hey. Also, wenn man dort ist, in Piachiroth, sieht man schön als anderen Ufer rüber auf Baal Zephon. Auch noch nie gehört. dann geht es euch ähnlich wie mir. Ja, und der meisten vermutlich, Piachiroth, wer kennt schon Piachiroth? Aber es ist der Ort, wo Israel nach dem Auszug aus Ägypten gelagert hat. Wo dort angekommen ist und ja, sein Lager aufgeschlagen hat. Und alle Angaben zu den umliegenden Orten und zu den Positionen zum Meer, auch eben, dass man eine schöne Aussicht hat und so weiter, finden wir in 2. Mose 13 und 14. Also ihr dürft das dort gerne mal nachlesen, es ist sehr interessant, auch historisch gesehen natürlich. Das Interessante ist aber, obwohl der Ort Piachiroth eigentlich sehr geschichtsträchtig ist, weiss niemand wirklich, wo der Ort genau liegt. Die einen sagen, ich habe also hier eine moderne Ägyptenkarte in der PowerPoint drin. Die einen sagen, der Ort liegt irgendwo am Mittelmeer. Jetzt mache ich etwas. Wo kann ich da? Geht nicht. He? Pointeren. Gibt es nicht. Ja, egal. Also, ihr seht es da. Die einen sagen, oben dort, Port Said, dort in dieser Region muss irgendwie Piachiroth sein. Die anderen sagen, er liegt am Golf von Aqaba, also dort bei Sharm el-Sheikh, so ein bisschen weiter rauf dort, ja genau, dort liegt Piachiroth. Wieder andere sagen, nein, da in der Nähe vom Suezkanal, dort wo jetzt Suez ist, dort ist Piachiroth. Es ist so eine Diskussion unter Theologen, Archäologen, also wirklich Fachleute, die sich darum streiten, wo könnte denn echt das gewesen sein, das Piachiroth. Und doch, obwohl niemand weiss, wo der Ort ist, sagen wir mal so, ist es ein Ort von einer enormen Zeitwende gewesen, wo eben, wie bereits gesagt, bis heute hineinwirkt. Warum das so ist, das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Wir lesen miteinander im 2. Mose 14, 9 bis 10 und dann nachher noch 19 bis 25. Israel ist ausgezogen ins verheißene Land und die Ägypter sind irgendwann mal, nachdem sie sie ziehen lassen haben, oder der Pharao, wo nachdem das Volk ziehen lassen hat, hat gemerkt, nein, ich wollte das eigentlich nicht, die Ägypter sind gute Arbeitskräfte, die werden wir bei uns behalten. Die Israeliten sind schon bereits losgezogen und dann passiert eben folgendermaßen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht und holten sie ein, als sie am Meer lagerten, bei Piachiroth, vor Baal Zephon. Als aber der Pharao nahe herangekommen war, blickten die Israeliten auf und sie, Ägypten, rückte hinter ihnen heran. Da fürchteten sie sich sehr und die Israeliten schrien zum Herrn. Da brach der Bote Gottes auf, der vor dem Heer Israels ging und begab sich hinter sie und die Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte sich hinter sie und kam zwischen das Heer Ägyptens und das Heer Israels und mit der Wolke kam die Finsternis, dann aber erleuchtete sie die Nacht. So kamen sie einander nicht näher, die ganze Nacht. Mose aber streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb das Meer während der ganzen Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken und das Wasser spaltete sich. Und auf trockenem Boden gingen die Israeliten mitten ins Meer hinein, während das Wasser ihnen zur rechten und zur linken eine Mauer bildete. Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Heer, ins Meer hinein. Jetzt muss ich da eins weiter, ich habe gerade gedacht. Und um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr in einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens Und er brachte das Heer Ägyptens in Verwirrung. Und er lenkte die Räder ihrer Wagen vom Weg ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sprach Ägypten: Ich will vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Ganz ehrlich, wenn ich Israelit gewesen wäre, ich hätte genauso geschrien. Hey, Ägypten, das war die Weltmacht von dazumal. Die sind mit den modernsten Waffenrüstungen ausgerüstet gewesen. Es ist hier beschrieben mit den Streitwagen, die Tross gezogen haben. Das war damals die neueste Erfindung oder eine der neuesten Erfindungen im Kriegswesen. Also, die sind so top ausgerüstet gewesen und da kommt eine top ausgerüstete, trainierte Armee auf das Volk zu und man merkt jetzt, es ist vorbei. Wir haben keine Chance. Nicht ein Hauch von einer Chance, die kommen mit uns runter. Das wird ein Blutbad sein. Wir haben keine Chance. Das ist der sichere Tod. Ist doch klar, so ein Herr macht uns platt. Hey, was? Warum sind wir da? Und dann passieren Sachen, ich weiß nicht, das ist einfach nur schwer vorstellbar. Ich meine, wir sind prägt durch die Mose-Filme und all das. Aber wenn man sich das mal so einfach real vorstellt, eine Wolke, wo sich vor das Volk stellt, also unfassbar, ich habe das noch nie erlebt, ja, wo ein mächtiges Heer abhaltet, also strange, wirklich. Oh, ja, und dann nachher Bote Gottes, oder? Also da kommt jemand und der rettet dann, ja, mit einem, also oh. Und dann nachher liest man, das Meer teilt sich. Ich meine, eben mir, ich weiß nicht, das kann man fast nicht in Wort fassen, oder? Ich bin letzten Herbst am Meer in der Ferien gewesen, und dann steht man dort vor dem Meer, die Wassermasse. Und wie soll das gehen? Ein Meer, das sich teilt, Wind, der da wirkt, und dann plötzlich gibt es eine Straße, wo dann auf der Seite Wände sind. Und so Wände zeigt, deutet ja schon darauf hin, dass es nicht ganz seichtes Wasser war. Also, ja. Und dann nachher Gott selber, der Schöpfer vom Universum, schaut durch die Feuersäule, durch die Wolkensäule. Das ist einfach unvorstellbar. Und dann nachher passiert das, was wir kennen es ja, wir sind so uns gewöhnt, wir hören das immer wieder, aber es ist eigentlich etwas Gewaltiges. Die Weltmacht Ägypten, Ramses II., das war der Höhepunkt von Ägypten, vom ägyptischen Imperium, muss sich beugen. Die müssen das Volk ziehen lassen. Sie haben keine Chance gegenüber dem Gott, weil Gott für Israel kämpft. Pi-Hachiroth steht somit für die Rettung von Israel und dem Sieg von Gott über den Ägypter. Für Israel war das eine Zeitenwende. Das hat alles verändert in ihrem Leben, in ihrem Dasein, in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Ägypten war für lange Zeit geschlagen. Die hatten nicht die Macht, dann noch einmal können, irgendwo noch einmal auf Israel zuzugreifen oder dann nachher auch weiter oben in Palästina noch einmal zuzugreifen, sondern man hört lange nicht mehr, wie es den Ägypter geht. Und das deutet ja ein Stück weit darauf hin, dass sie wirklich keinen Einfluss mehr hatten dort, eine Zeit lang. Das verheißene Land rückt näher. Hey, man merkt plötzlich, oh, Gott hat wirklich etwas vor mit dem Volk. Und insgesamt ist die Rettung aus dem Schilfmeer im Alten Testament immer wieder ein Thema. Immer wieder ein Thema. Und auch eben Grund zum Jubeln. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 78. Aber spannender ist, dass es auch im Neuen Testament erwähnt wird. Zum Beispiel im Hebräer 11,29 ist die Rede vom Glauben von den Israeliten. Und jetzt merkt man plötzlich, wie Pi-Hachiroth auch uns betrifft. Wir, die vom Neuen Testament her, unser Glaube vom Neuen Testament her auch sehr stark prägt ist. Wie plötzlich die Brücke geschlagen wird im Hebräerbrief, dass eben die Menschen gerettet werden durch Jesus Christus. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Retter, der Erlöser, eben der Christus ist, wird gerettet. Pi-Hachiroth steht darum eben auch dafür, dass wer glaubt, dass Jesus der Erlöser ist, der gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist, der wird gerettet. Für das steht Pi-Hachirot. Und darum steht Pi-Hachirot auch da dafür, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen Rettungsplan parat hat. Ein Ort, wo man rausgeholt wird aus der Not. Ein Ort, wo ein nächster Schritt in die Verheißung hinein möglich gemacht wird. Und darum kann man sagen, Pi-Hachirot kann auch für deine und meine Zeitwende stehen. Pi-Hachirot kann der Moment sein, wo Gott dir sagen kann, hey, jetzt wird es anders. Jetzt verändert sich deine Situation. Und ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir uns gerade auch in der kommenden Zeit dürfen so Pi-Hachirot-Momenten erleben dürfen. Dass wir dürfen merken, Gott möchte, dass er in unserem Leben eine Veränderung schenkt, dass er etwas bewegt. Und ich bin überzeugt, Gott möchte, dass wir uns das wie auch bewusst sind, dass er so Pi-Hachirot-Momente in unserem Leben schenken möchte. Dass wir vielleicht neu entdecken dürfen, was heisst es mit ihm, unterwegs zu sein? Was bedeutet sein Wirken in mein Leben hinein? Was macht den Unterschied aus von einer persönlichen Beziehung mit Gott? Mir ist das so ein bisschen in den Sinn gekommen, wo wir vorhin gehört haben vom Haus der Religionen. Ich durfte mit dem Architekt mal reden, der das gebaut hat. Und das ist mega spannend, auch mit dieser ganzen Ausrichtung und so. Aber dort drinnen dann zu merken, hey, ich habe eine persönliche Beziehung mit dem Gott. Ich bin mit ihm per Du. Ich kenne den, ich weiß, wer das ist. Der redet mit mir. Eben, wir haben das in dieser Geschichte gehört. Hey, und genau um das geht es. Pi-Hachirot steht für das, dass Gott uns persönlich in unserer Not, in unserer Schwierigkeit, in unseren Herausforderungen, wo wir drin sind, anspricht. Mit uns reden möchte. Und uns rausführen möchte. Verändern möchte. Unser Leben verändern möchte. Die Frage, die man sich da dabei stellen muss, bin ich mir ganz sicher, genau. Die Frage, die man sich da dabei stellen muss, sind wir parat, den Weg über Pi-Hachirot zu gehen? Weil, spannend ist ja, dass dieser Weg nicht der direkteste Weg war ins verheißene Land. Es hat einen schnelleren Weg gegeben nach Kanaan. Gott hat aber irgendwie, aus was für Gründen auch immer, hat er einfach einen anderen Plan gehabt. Wir lesen das im 2. Mose 13, 17 bis 18 und dann nachher auch noch 14, 1 bis 3. Viel Text heute, aber als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg zum Land der Philister, also Kanaan, obwohl es der nächste gewesen wäre. Denn Gott dachte, das Volk könnte es bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen, wenn es in einen Krieg verwickelt wird. So ließ Gott das Volk einen Umweg nehmen, den Wüstenweg zum Schilfmeer, und in Kampfordnung zogen die Israeliten aus dem Land Ägypten hinauf. Und danach noch 14, 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose, sagte den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hachirot lagern. Also sind schon eine falsche Richtung gegangen und sagt, nein, ich möchte, dass ihr nach Pi-Hachirot geht, zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Also man muss sich das mal vorstellen. Also, Gott befreit das Volk Israel aus dem Land raus. Es ist eine schwierige Situation, Pharao will das nicht. Sie werden verfolgt vom Heer. Und eigentlich wäre der schnellste Weg der, dass man möglichst schnell jetzt nach Kanaan kommt. Ja, dass man dort irgendwo noch immer kann, Schutz suchen oder wo auch immer. Aber was macht Gott? Er führt sie an einen total anderen Ort. Und ich persönlich, jetzt gehe ich noch schnell die Karte zurück, jetzt muss ich gleich irgendwie Stellung nehmen, genau. Ich glaube eben schon, dass Pi Hachirot so im Suez-Kanal umeinander liegt. Ja, hätte ich jetzt gesagt, es gibt andere, die sagen, nein, das ist hier beim Golf von Aqaba. Aber auch schon nur dort, man merkt einfach, es ist ein Umweg. Es ist ein mega Umweg. Es ist ein mega Umweg. Warum geht man dort runter? Gut. Ich meine, es wird auch erläutert, dass Gott sagt, er will nicht, dass das Volk in Krieg verwickelt wird, dass sie entmutigt werden. Andererseits war es auch seine Absicht, dass er die Ägypter verwirren wollte. Und die Ägypter haben dann gedacht, ja, es ist halt ein dummes Volk, ja, sind sowieso nur Sklaven, die holen wir locker. Aber mich hat das Vorgehen ganz ehrlich gesagt überrascht und vielleicht euch auch. Irgendwie widerspricht das meinem Verständnis, wo davon ausgeht, dass wenn wir doch Gott vertrauen, erleben wir doch weniger Hindernisse. Wird es doch einfacher, oder? Oder andersrum gesagt, wenn Schwierigkeiten vorhanden sind, ist doch das oftmals ein Zeichen, ich bin auf dem falschen Weg. Habe ich etwas falsch gemacht? Was wir uns aber bewusst sein sollten, ist, dass Pi Hachirot, der Moment, wo Gott das Volk durchs Meer durchzieht, nur möglich war, eben, weil Gott das Volk nach Pi Hachirot geführt hat. So ein Moment wäre nicht passiert, wenn sie direkt nach Kanaan gegangen wären. Sie hätten Pi Hachirot nie erlebt. Sie hätten nie erlebt, wie Gott auf so gewaltige Art und Weise eingegriffen hätte. Wenn wir also raus aus unseren Ängsten, Verbindungen, aus dem Versagen, wer leben möchte, dass Gott sein Leben verändert, wer sich nach einer echten Zeitenwende sehnt, der muss auch parat sein, den Weg von Gott zu gehen, den er geplant hat. Und das ist nicht immer für uns der direkte Weg. Manchmal geht es eben über Pi Hachirot. Und schaut, wenn wir auf das Evangelium schauen. Jesus ist Mensch geworden. Und er war Gott. Er hatte Autorität über alles. Er hat wirklich Natur beherrscht, er hat Krankheiten besiegt, Dämonen austrieben. Für ihn wäre es einfach gewesen, einfach die Römer wegzufegen, die gesetzlichen Juden irgendwo noch einmal zurechtzuweisen. Er ist einen Umweg gegangen. Er hat sich umbringen lassen. Und für die Jünger hat es genauso ausgesehen wie jetzt geht es bergab. Jetzt ist fertig. Als er gestorben ist, war es vorbei. Sie sind wieder zurückgekehrt in ihren Alltag. Und es ist einfach wie, ja, das ist halt einfach so. Pech gehabt, oder? Ja. Aber dabei war es erst der Anfang von einer genialen Geschichte. Von einer Erlösung, die Gott den Menschen anbietet. Und genau so ist es ja hier auch. Israel steht vor dem Meer und hätte keine Chance. Und alle können sagen, hey, fertig, jetzt ist es vorbei. Null, jetzt werden wir ausgerottet. Aber anstatt dass es das Ende der Geschichte war, ist es etwas Geniales geworden. Ich meine, eben, wer hat schon mal erlebt, dass sich das Meer geteilt hat? Jesus auferstanden. So genial. Er schafft uns einen neuen Weg. Es ist ein Anfang. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges auch für uns darf sein, dass wir dürfen wissen. Nicht jede Situation, in der wir drinnen sind, wo sich vielleicht so anfühlt, dass wir denken, hey, was habe ich wieder falsch gemacht? Warum stehe ich jetzt an diesem Punkt? Ist ein Punkt, wo dir zum Schaden wird, sondern ich glaube, manchmal ist es eben auch so, dass die Umwege, die wir gehen, auch Gott gewollt sind und dass er uns dort möchte zeigen, wie grossartig das er ist. Und dass er uns ganz besondere Wege führen möchte. Ich meine, es war so offensichtlich, dass Gott stärker ist als die Ägypter in dieser Situation drin. Und warum kann es nicht auch sein in unserer Situation, dass Gott gerade durch die Situation, wo du vielleicht drinnen bist, wo du nicht weiterkommst, wo du am Kämpfen bist, möchte zeigen, dass er Gott ist. Und dass nicht du kannst wirken, dass nicht du kannst im Griff haben, sondern dass er es ist, der es eben im Griff hat. Hey, mich berührt das immer wieder, wenn ich merke, nicht alle Umwege sind Umwege aufgrund von meinen falschen Entscheidungen, sondern manchmal führt auch Gott uns auf Umwege. Und es sind dann eben keine Umwege mehr. Hey, und ich bin mir absolut bewusst, wir treffen auch falsche Entscheidungen. Aber genau das gibt mir genauso auch die Hoffnung, können zu sagen, auch meine Umwege kann Gott zum Segen werden lassen. Auch mit meinen Umwegen kann Gott etwas machen. Und ich möchte euch das heute Morgen einfach zusprechen. Dass Gott manchmal auch durch Umwege arbeiten tut. Und wir können es nicht immer verstehen. Manchmal stehen wir am Punkt und denken, das ist jetzt falsch. Aber Gott kann es nützen, kann es mehr teilen, kann helfen, dass wir weitergehen, nächste Schritte gehen im Glauben. Jetzt gehe ich hier wieder zurück. Tuck, tuck, tuck. Jetzt würde ich gerne mit euch noch einmal zurückgehen in den Moment, wo dann nachher die Ägypter angezogen sind, also das Volk Israel, das gelagert hat dort, bei Pi-Hachirot am Meer. Und ja, es ist logisch, die Israeliten haben Angst gehabt. Die haben sich gefürchtet, das habe ich schon beschrieben. Sie haben zu Gott geschrien. Und es war nicht nur Israel, sondern auch Mose hat zu Gott geschrien. Was für eine schwachsinnige Idee. Wirklich. In so eine Position, sich ihnen zu begeben. Du hast keine Chance mehr, du bist in der Wüste, du bist am Meer, du kommst nicht weiter hinter die Fürste. Das ist eigentlich die klassische Situation, wo dann nachher eben die Leute abgeschlachtet werden. Und sogar der Mose hat Angst gehabt und hat zu Gott geschrien. Und in die ganze Spannungssituation, man muss das einfach mal sich vorstellen, oder? Das Leben ist bedroht, Gott! Mach mal irgendetwas, was ist denn los, wo bist du? Und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich habe das selber auch schon mal erlebt. Also vielleicht nicht ganz so lebensbedrohlich, aber gleich irgendwie, ja, hey, Gott, wo bist du? Und dann nachher sagt Gott, wir lesen das in 2. Mose 14, 15 bis 16, folgendes. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es. Und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Gott sagt Mose, hör auf schreien, hör doch auf rumschreien. Mach mal endlich. Setz das um, was ich dir beauftragt habe. Gott fordert den Mose auf, bis praktisch. Hör mal auf, immer nur schwätzen. Jetzt möchte ich, mach, was ich dir gesagt habe. Ein Ausleger, den ich in Vorbereitung auf die Predigt gelesen habe, provoziert mit einer Auslegung, dass Gott den Mose dazu auffordert, nicht mehr zu beten, sondern endlich mal zu handeln. Mach mal. Das kennen wir irgendwie, oder? Wir beten, beten, beten. Aber eigentlich müssten wir mal Schritte machen. Next Steps. Und Praxis sieht in dieser Situation so aus, dass Gott den Aufbruch befohlen hat. Heb deinen Stab empor, streckt die Hand aus, durchs Meer spalten. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Ich finde das interessant, dass Gott Mose den Auftrag gibt, dass er ihm sagt, mach du. Gott hätte das machen können, hätte können ein Wort sprechen, nicht einmal müssen ein Wort sprechen, er hätte einfach müssen, und es wäre passiert. Aber er sagt das Mose. Er sagt, Mose, jetzt mach das, mach das, mach das. Er gibt an Mose ein Stück weit Verantwortung ab. Und ich glaube, dass darum eben Pi-Hachirot auch dafür steht, dass wir unserem Glauben Taten folgen lassen. im Plan von Gott zu laufen, mit ihm unterwegs sein, bedeutet eben auch praktisch zu werden. Nicht einfach immer nur darüber reden. Das klingt gut und da hat man schnell mal irgendetwas gesagt. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Leben wir dann wirklich auch aus dem Glauben raus? Und ich, eben, wie gesagt, ich kann mich sehr gut vorstellen, dass wenn man im Moment ist, wo dann nachher wirklich, man merkt jetzt, gewisse Stricke reissen und das hebt irgendwie, ja, es wird jetzt schwierig. Dann nachher kann man durchaus auch paralysiert sein und denken, nein, was passiert jetzt? Aber gerade in diesen Momenten ist es so entscheidend, dass man eben aufhören zu schwätzen, sondern endlich anfangen zu tun. Das für wahr halten, wirklich für wahr halten, was Christus für uns da hat. Und dass wir entsprechend dem auch uns verhalten. Dass wir nicht gehen rumschreien, jetzt, oh Gott, warum hast du das wieder zugelassen, was auch immer, sondern dass wir wirklich auch in dem Vertrauen leben. Jesus Christus hat einen Plan für unser Leben. Er hat sein Leben für uns gelassen und er hat eine Idee über dem, wie er möchte uns führen und leiten. Er rettet uns daraus raus. Und natürlich ist das immer wieder auch sehr herausfordernd. Ich kenne das aus dem FF raus. Aber es ist eine Realität, dass dort, wo wir vertrauen, dort, wo wir glauben, dort, wo wir das tun, wo das Evangelium uns lehrt, dass Christus mit uns ist. Und dass er uns eben durch das Meer durchführt. Und wir dürfen die Rettung erfahren. Wir dürfen im Rückblick dann sagen, wow, Gott, was hast du da? Und vielleicht ist das nicht im Rückblick nach einer Woche, nach zwei Wochen, vielleicht braucht es manchmal 3, 4, 5 Jahre, wo man dann nachher zurückschauen und sagen, hey Gott, wow, mega. Mir ist dabei natürlich eine Bergpredigt in den Sinn gekommen, wo Jesus am Schluss dann sagt, hey, die tun, die bauen ihr ein Haus auf dem festen Fels. Und ich glaube, das ist eine Aufforderung auch für uns heute Morgen, dass wir praktisch werden. Für mich ist es immer wieder auch eine Herausforderung, dort wirklich daran festzuhalten, zu sagen, okay Gott, du hast mir das zugesagt, du hast die Verheißungen ausgesprochen und ich bleibe dran. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Auch wenn es rundum stürmt, die Zusagen nehme ich für wahr. Ich lebe mit diesen Zusagen. Und ich glaube darum, dass das Pi Hachirot für uns bedeutet, dass Gott möchte, dass wir an dem festhalten. Das andere, was ich eben noch cool finde, ist, dass Gott auch möchte, dass wir Teil von seinem Plan sind. Eben so, wie er Mose teillassen hat an dem, dass er das Meer teilt hat. Gott hätte das selber machen können. Genau so dürfen wir Teil sein, wir dürfen mitgestalten. Und in all dem Schwierigen, in all dem, ja, manchmal Kämpferischen, was es braucht, möchte Gott, dass wir Teil sind von seinem grossartigen Plan. Und ich finde das eigentlich mega cool. Du bist Teil von Gottes Plan. Er möchte dich mit einbeziehen in sein Wirken. Er möchte, dass du Teil bist von dem Übernatürlichen. Auch hier in Bargen. Sind wir uns das bewusst? Pi Hachirot kann also auch der Moment sein, wo es eben darum geht, dass wir aktiv werden. Dass wir auch ganz praktisch umsetzen und dass wir uns bewusst sind, dass Gott uns möchte brauchen. Hier in Bargen. In deinem Umfeld. Dort, wo du drinnen bist. Und wenn du parat bist, das zu tun, was Gott dir aufträgt, ihm nachzufolgen, dann nachher dürfen wir erleben, wie sich Situationen verändern, grundsätzlich. Pi Hachirot, kennt ihr jetzt, oder? Pi Hachirot steht für, dass Gott für jeden einen Rettungsplan hat. Wir wissen, dass durch Jesus Christus wir erlöst sind. Wenn wir glauben, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. dass er am dritten Tag auferstanden ist. Dann nachher dürfen wir wissen, dass wir gerettet sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, nein, nicht ich glaube, ich weiß, es ist etwas Grundsätzliches. Und von dem ausgehend dürfen wir erleben, wie Gott uns an diesen Punkt anführt, dass wir dürfen mit ihm zusammen sein, mit ihm in dieser Beziehung, in einem Leben, das er vom Ursprung her eigentlich gedacht hat. Und manchmal sind es einfach Umwege, wo wir gehen müssen. Manchmal gehört das einfach dazu. Hey, und ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Lass dich auf das ein. Lass dich auf das ein. Und du wirst sehen, dass Gott den Umweg wird nutzen, dass es zum Segen wird für dich. Und danach geht es auch darum, eben praktisch zu werden. Praktisch zu werden, umzusetzen, das, was Gott uns aufgetragen hat. Und dass wir dürfen Teil sein. Er möchte mit uns seinen Plan umsetzen. Sind wir bereit, nach Bi-Hachirot uns aufzumachen? Bist du bereit, mit Gott Umwege zu gehen? Bist du bereit, praktisch zu werden? Zu handeln und dich von Gott einsetzen zu lassen, was er für dich geplant hat. Ich verstehe dich nicht immer, Vater im Himmel. Es gibt gewisse Situationen, wo ich nicht einordnen kann. Aber was ich weiss, und das hat sich gezeigt in dir, Jesus Christus, dass du den Tod besiegt hast. Dass du am dritten Tag auferstanden bist. Dass du lebst. Und dass ich durch das die Hoffnung habe, das Wissen habe, dass du auch für alle Situationen, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht verstehen kann, eine Antwort hast. Ich darf sogar wissen, dass du mit mir in dieser, in dieser nicht verständlichen Situation drin bist. Und ich danke dir einfach, dass wir dürfen in all dem drin sehen, dass du am Wirken bist. Hilf uns, die Perspektive nicht zu verlieren, auch wenn es manchmal aussieht, wie wenn es ein Umweg wäre, auf dich zu schauen, auf deine Lösungen, auf das, was du parat hast. Und du siehst überall dort, wo wir irgendwo noch immer vielleicht auch aus Frust die Hände in den Schoss gelegt haben und gesagt haben, ja okay, also jetzt ist es halt so. Danke dir, dass du uns wieder neu herausforderst, dass wir Schritte machen. Dass wir im Glauben vorangehen. Und in dieser Sicht, dass du den Tod besiegt hast. Dass dir nichts unmöglich ist. Und dass wir dürfen vorwärts gehen. Dass wir dürfen sehen, wie du Veränderung schenkst. Wie du uns ins verheißene Land hineinführst. Wie wir dürfen erleben, wie unser Leben sich verändert. Wie wir können Sachen hinter uns lassen. Abhängigkeiten, Verletzungen, falsche Verhalten, Ängste, Sorgen. Ja, ich danke dir vielmals, Vater im Himmel, dass du das wirkst durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das lebendig machst in unserem Herz drinnen. Als Zeuge von dem, was Jesus da hat. Hilf gerade auch in den Momenten, wo wir verunsichert sind, dass es du stark machst. Dass wir dürfen wissen, dass du bei uns bist. Und in dieser Haltung wollen wir jetzt auch ins Abendmahl reingehen. Weil das Abendmahl, ich finde das etwas vom Genialsten. Was Jesus uns da gegeben hat, wo wir wie dürfen daran denken, was er für uns da hat. Und es ist eben nicht nur ein Denken, sondern es ist auch ein Sehen. Wir sehen es. Brot, Traubensaft. Und wir sehen es nicht nur, sondern wir schmecken es ja nachher auch. Und ich glaube, dass darum das Abendmahl vielleicht gerade auch heute Morgen für dich und deinen Pi-Hachirot-Moment steht, dass du vielleicht in dieser Situation drin bist, wo du merkst, ah, jetzt komme ich nicht weiter. Wo, Gott, wo bist du? Hey, und dass das ein Bekenntnis ist, wo du sagst, Jesus ist für mich gestorben. Das Blut, das er vergossen hat, sein Leib, das er gebrochen hat, für dich, dass du durchs Meer, Schilfmeer durchkommst. Ich möchte einfach auch Mut machen, vielleicht in dieser Haltung auch, das Abendmahl gerade einzunehmen.